Was hätte ich früher gerne gewusst? Genau das verrate ich dir in meinem Hörbuch. Erfolgreich zeitlos investieren. Ich nehme dich mit hinter die Kulissen meines Börsenlebens. Mit Erfahrungen, Fehlern, Erfolgen und bislang unveröffentlichten Geschichten. Eine echte Teamarbeit. Heiko Thieme, Andreas Scholz und Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio Network.
Heiko Thieme Club. Heute aus dem Börsenradio-Studio mit Peter Heinrich. Der Heiko Thieme Club. Und nun wieder Politik, Wirtschaft und Börse.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Die Börsenlage kurz in 30 Sekunden zusammengefasst. Der DAX tritt auf hohem Niveau praktisch auf der Stelle. Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ja, um die 26.200, circa ein halbes Prozent seit dem vergangenen Dienstag. In den USA ist das Bild interessanter, vor allem Technologie schwächelt vor den großen Nvidia-Test am Mittwoch. Gleichzeitig sinken die US-Renditen etwas. Gold steht nahe Mehrmonatshoch bei 4.650 US-Dollar und Öl bleibt wegen Iran und neuer US-Sanktionen politisch aufgeladen. Heiko, wir haben ja Ende August, der DAX steht immer noch über 26.000 Punkte. Wo bleibt eigentlich deine Sommerkorrektur? Kommt sie nur verspätet oder müssen wir langsam akzeptieren, dass die Börse dieses Jahr keinen Sommerurlaub macht?
Würde ich noch nicht so weit gehen. Der Sommer ist ja offiziell dann für die Börse gesehen nächste Woche zu Ende, denn bis zum Ende August geht es, da kommt die Normalität. Von der Seite her gesehen haben wir schon ein paar Atempausen gehabt, aber keinen starken Einbruch. Das muss man von vornherein sagen. Aber dennoch bleibe ich dabei, dass wir jetzt in einer Phase sind, die von jetzt bis Ende Oktober enorme Probleme hat. Diese Probleme könnten, wie mein Freund Hans Bernecker zu zitieren, das kann sich jeder selber anhören, in seiner YouTube-Ansage im Interview mit Walter Thyssen, wo er sagt, wir haben das Risiko, dass wir eine Ablösung in den Märkten erleben in den nächsten Wochen von rund fast 10 Billionen. Das ist eine ganze Menge Geld, nicht wahr? 10 Billionen wäre ungefähr das Fünffache dessen oder das Viereinhalbfache, was der Wert aller deutschen Werte zusammen ist. Also viermal Auslöschung von Deutschland auf globaler Ebene. Das sollte man nicht so kleinreden. Begründung ist, wir haben die niedrigste Bargeldquote unter den Fondsmanagern zurzeit, die es in der modernen Geschichte gibt. 3,5%. Man ist also vollstens investiert. Die Fokussierung auf die Tech-Werte ist auf die Spitze getrieben. Das haben wir bei einzelnen Werten schon gesehen. Wir werden das Thema Oracle nochmal besprechen. Und plötzlich ein Wert, der vor nicht allzu langer Zeit, ich rede jetzt von den letzten 18 Monaten, ich war den reichsten Mann der Welt hatte. Ich war der Eigentümer von Oracle. Und jetzt mittlerweile ist man über 60% im Minus. Das sind jetzt mal extrem formuliert ganz normale Schwankungen in diesem Sektor. Ich erinnere daran, dass wir die Infineon hatten, nicht wahr? Die brauchte mehrere Jahrzehnte, um von ihrem Höchststand, den wir im Jahre 2000 gesehen hatten, als sie im Frühjahr 2000 rauskam, genau gesagt am 14. März war das, bei 35, 36, stieg dann bis zum Sommer 2000 auf über 80, 84 bis dann maximal 85, 86. Und sie brauchte vom Sommer 2000 bis jetzt, um dann neue Rekordhöhen zu haben von knapp 90 Euro. Ein relativ langer Zeit, also Vierteljahrhundert, gutes Vierteljahrhundert. Seit einer Börse muss man auch enorme Geduld haben. Was lernt man aus solchen Fällen? Wenn man ein Unternehmen hat, dem man tatsächlich eine Zukunft zutraut und trotz aller bestehenden Risiken sagt, wenn die das durchhalten, dann lohnt es sich, denn, um das nochmal zu erwähnen, die Aktie fiel dann unter 1 Euro, der Tiefstand war sogar bei 36 Cent oder 33 Cent. Und wer den Mut hatte, doch zu sagen, ich kaufe mal eine ganz kleine Stückzahl ein, sagen 1% vom liquiden Kapital, ja, dann hat das sich ja nicht gelohnt, nicht? Dann kriegte man also zum Schluss bei dem heutigen Bewertung ungefähr das 240-fache. Also das sind immer so die Extrembeispiele. Aber wir haben ja auch die Siemens Energy gehabt, nicht als Beispiel, die bei 6,5 war und dann eben fast auf 200 Euro stieg. Also es lohnt sich tatsächlich, sich immer die Frage zu stellen, sind das Unternehmen, denen man eine Überlebenschance zutraut? Das ist immer das, was ich frage bei Unternehmen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, dann haben wir die Moderna, nicht wahr, und die BioNTech. Moderna war vor nicht allzu langer Zeit im vergangenen Jahr bei 20 Euro angekommen. Die waren über 300 Euro gewesen in der Hochphase der Covid-Situation. Beide Unternehmen, nicht wahr, hatten diesen Sektor abgedeckt und auch die Menschheit mal klar gesagt indirekt gerettet davon, von einer riesen Problematik. Und bei 20 Euro wollte keiner mehr die Aktie haben. Die smarten Fondsmanager, nicht wahr? Man sollte durchaus Respekt vor denen haben, vor den Hedgefondsmanagern, die sind also short gegangen. Ich bin nicht short gegangen, sondern habe gesagt, man kann hier durchaus kaufen. Ich weiß noch nicht, welcher von den beiden Werten besser ist. Meine Erfahrung, die ja nur 55 Jahre beträgt, aber damit doch, abgesehen von Bernecke, eine der längsten ist, die wir auf der Szene zurzeit haben, sagte mir immer wieder, versuche nicht intelligent zu sein und Klugscheißer zu sein und sagen, die wird gewinnen, der wird verlieren, sondern wenn du zwei Unternehmen hast oder auch drei, dann leg doch in allen dreien an. Mach die Summe, die du anlegen willst, 2 oder 3%, und jeden, wenn du 3% hast insgesamt, machst du auf 3 Werten, jeden mal 1%, wähle nicht aus, warte einfach ab. Wer das gemacht hat, das hat sich gelohnt, nicht? Die Spekulanten hatten 5 Milliarden verbrannt letzte Woche, und diejenigen, die dabei waren, konnten sich von 20 auf 150 Dollar nicht wahr erfreuen. Also da gab es eine Vermehrfachung. Das ist die Strategie, die ich zwar nicht immer fahre, aber die ich mit im Auge habe. Und ich würde jetzt nach wie vor die Moderna weiterhalten, den Gewinn, Einsatz und einen 100%igen Gewinn rausnehmen. Wenn man das innerhalb eines Jahres hat, hat man eine gute Performance. Den Rest lässt man einfach drin und wartet ab, denn da ist noch mehr möglich. Denn es ist die Frage, findet die mRNA-Technologie Krebsmittel? Und das scheint so zu sein. Ich denke schon, das ist so, aber es scheint so zu sein. Und das Gleiche ist auch bei BioNTech die Möglichkeit. Ich würde beide Aktien auf dieser Basis behalten, würde bei jedem Wert angefangen. Ich war bei BioNTech, war es so um die 80, 90 Euro, wo man sagen kann, da kauft man sich 1% ein. Und bei der Moderne, bei ihr, die es gemacht hat, man auch dabei weiter drin bleiben. Das ist die Art der Strategie, die man hat. Da kann man jetzt nicht wo fantasieren, wo gehen die hin, was bringen die mal ein. Das ist eine rationelle Spekulation. Und die in meisten Fällen sogar positive Ergebnisse zeigt. Wobei Streuung nicht sagen, der Wert wird es werden. Und da ein bisschen großzügiger sein. Man kann sich auch mal täuschen. Nicht alle Karten auf eine Aktie setzen, aber auf das Konzept. Das ist die Situation, die wir hierbei haben.
Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Schwierige Zeiten. Bleibst du dann sozusagen bei wie viel Prozent Cash? Das letzte Mal, glaube ich, als wir uns unterhielten, waren es 20% Cash. Geld muss ja nicht immer wieder arbeiten, es kann ja auch mal einfach warten. Und steht dein DAX-Ziel 27.500 zum Jahresende weiterhin?
Ja, ich gebe ja nicht so schnell auf. Ich meine, wir sind ja über 26.000, schon 26.500. Da fehlen ja nochmal 3 gute Börsentage, wenn man so will, um dahin zu kommen. Die Frage war eigentlich nur die und ist nach wie vor die, wie weit können wir über die 27.500 Marke hinausgehen? Aber ich bin jetzt nicht schon so weit, dass ich sage, ich muss auf 30 gehen. Mein Freund Hans Bernecker ist schon seit Jahresanfang bei 30 gewesen. Die 27,5 haben wir noch nicht ganz gesehen. Ich bleibe dabei erstmal und kann es dann ja verändern. Es reicht also auch aus. Aber jetzt die Frage ist die, was von jetzt bis der Durchbruch, der Endlauf an der Börse kommt, nehmen wir die nächsten 8 Wochen in Anspruch. Und dann muss man sich fragen, also kurz vor den Zwischenwahlen, was ist denkbar? Es ist denkbar, dass wir einen Rückgang sehen können, von 5-10% nochmal. Das heißt also, wenn man von 26,5 ausgeht, nehmen wir 10%, das sind 2600 Punkte, nicht wahr? Dann kommen wir knapp unter die 4000 Marke. Ich glaube, die 3000 Marke wäre jetzt ein bisschen extrem, nicht auszuschließen, aber würde ich jetzt nicht als Zielrichtung setzen. Aber dass nochmal die 24.000 Marke ins Blickfeld kommt, halte ich für durchaus denkbar, nicht garantiert. Aber darum sollte man das im Hinterkopf behalten, dass man nicht überrascht ist, wenn plötzlich mal ein Verkaufsdruck existiert. Man kann sich jetzt andersrum fragen, was ist eigentlich der Grund, weswegen die Werte so gestiegen sind? Die deutsche Wirtschaft ist auch denkbar schlecht. Man denkbar schlecht, wenn die deutsche Wirtschaft wächst mit nicht mal 1%, nicht mal das letzte Quartal sollte sogar leicht negativ sein aus verschiedenen Faktoren. Also wenn man Deutschland sieht, die sind am Boden, die kratzen am Boden rum. Und warum kaufen sich die Amerikaner in deutschen Unternehmen ein? Wir haben Übernehmen gehabt hier vom gleichen doppelstelligen Milliardenbetrag in jüngster Zeit. Amerikaner gucken sich Deutschland an. Wenn die Deutschen selbst keine Traute haben, also die sehen hier Wertbeständiges und die Unternehmensgewinne, und das ist entscheidend, sind eigentlich weitaus besser als angedacht, trotz der mauen Lage, die wir in Deutschland haben, Stichwort VW, eine einzige Katastrophe. Ich habe immer an VW festgehalten, tue es auch weiterhin noch, dass ich glaube, dass wir in den nächsten, sagen wir, 9 bis 15 Monaten können wir vielleicht die 100-Euro-Marke sehen. Warum? Weil hier alles Negative ja bekannt ist. Herr Blume geht jetzt durch die Werkstätten, die waren der VW-Produzenten hin und versucht, denen klarzumachen, wie schlecht die Situation ist. Man hat sich total verkalkuliert. Das kann passieren. Meine Kritik, das nur am Rande mal bemerkt, ist nur die, das Unternehmen jetzt auch zugeht, man hat sich total verkalkuliert, wie können die 10 Millionen Gehälter absahen dabei und sich noch Bonuszahlungen geben. Das ist für mich undenkbar. Ich als Fondsmanager, als ich nicht performte, habe gesagt, ich setze meine Management-Fee aus. Gibt keine Management-Fee für mich. Ich muss erst wieder Geld verdienen.
Ja, das ist das alte Problem. Die haben 5-Jahres-Verträge, werden fürstlich vergütet und wenn sie dann Scheiße bauen, dann kriegst du noch eine Abführung am Ende.
Und dann werden sie noch abgefunden, nicht wahr, und dann wird neuer genommen. Ja. Und das ist im Grunde genommen eine Perversität in der Interpretation des freien Marktes oder des kapitalistischen Systems. Damit machen wir uns einen schlechten Ruf. Das ist nur nebenbei, das ist eine kleine Sozialkritik. Aber das andere, was wir haben, ist also Deutschland, die Fähigkeit, mit Problemen fertig zu werden, die zeigt der Mittelstand, zeigen auch andere Unternehmen. Jetzt muss man natürlich sagen, war es voraussehbar, dass man also sofort auf eine EV gehen musste. Ich habe selbst die Kritik und übe sie weiterhin noch, sagt, der EV-Markt ist noch nicht ausgebaut. Die ganzen Ladestellen, die wir haben, werden zwar nicht vielleicht veraltet sein, aber werden dann nur noch für Lastwagen für wichtig bedeutet sein, denn wenn wir die Festbatterie bekommen, also Solid-State-Batterie bekommen, eine Leistungsfähigkeit von, sagen wir mal, bis zu 5000 Kilometern Auflade, dann ist das für die meisten Autofahrer einmal oder zweimal im Jahr das Aufladen. Und wenn das Aufladen auf eine halbe Stunde beschränkt ist, ist gar kein Problem mehr. Da brauche ich nicht irgendwo mit JWD noch eine Ladesäule haben. Baue ich meine Batterie, lasse ich ausbauen, dauert 10 Minuten bei den Ausbaustellen, beziehungsweise ich lade es zu Hause auf und damit ist das Thema gegessen. Also in den nächsten 10 Jahren, gelöst werden.
Da wird mit Sicherheit
und das Ganze wird billiger werden. Das heißt, ich bin auch der Meinung, wir werden Autos haben können, die kosten 10.000 Euro und sind sehr gut, weil die Batterien, die ja jetzt teilweise 18.000 Euro schon alleine schon kosten, da wird die schrumpfen nur bis zu 90% in der Kostenseite. Das klingt jetzt ein bisschen fantastisch, aber warten wir mal ab. Ja. Das Ball ist nur noch passiert, lasse ich offen, aber da sind Möglichkeiten drin, um zu sagen, Deutschland wird das Land sein ohne Autos, wird nur seine Autos noch aus China importieren, halte ich auch für falsch. Ich glaube, da gibt es einen Austausch, aber wie es sich genau abspielt, kann ich nicht sagen. Da fehlt mir nicht die Fähigkeit, aber da können andere Leute ihre Prognosen abgeben. Nur ich habe bisher keine Prognose gelesen, die mich absolut überzeugt. Das Einzige, was mich überzeugt ist, die Chinesen sind die Vorreiter geworden, wie Japan in den 60er Jahren. Die haben unsere Fotoapparate genommen, haben dann die Fruchtländer auseinandergenommen und gesagt, okay, das ist sehr schön, was die Deutschen machen. Das können wir mindestens so gut oder besser und billiger machen. Und die Japaner machen es uns vor. Das ist also, da passiert ein großer Wechsel. Und diesen Wechsel müssen wir als Stratege und auch als Anleger, die müssen wir mit begleiten. Das heißt, ich würde heutzutage die Chinesen trotz des kommunistischen Untermauerung würde ich vorziehen als die Amerikaner, weil sie eine Führungsspitze haben, die ihre Meinung von einem Tag zum anderen ändert und irrationell handelt, nicht wahr? Und total emotionsgeladen und keine Konzeption hat, ob das die Straße von Hormuz ist oder andere Dinge sind. Und das letzte Wort noch, wenn ich einen Chef sehe, einen Präsidenten sehe, nehmen wir an, der Friedrich Merz, nicht wahr? Jetzt war er im Urlaub gewesen und haben gesagt, der Friedrich Merz hat im August, nicht wahr, 500 Trades gemacht für sein Privatportfolio. Da würden wir doch sagen, raus, der Mann würde doch gesteinigt werden in Deutschland. Trump hat im Juni nachweislich, musste ja veröffentlicht, 1000 Trades gemacht. Ja, das ist ein Umschlag. Was gibt's gar nicht? 1000 Trades, muss ich überlegen, bei 20 Börsentagen, nicht? Das sind also 50 Trades am Tag. Das ist nicht nachvollziehbar. Im vergangenen Jahr war es übrigens insgesamt 21.000. Also dazu hat man das Gefühl, hier haben wir einen Hedge-Trader hoch 3, der hier Politik macht. Und so genau sind seine Entscheidungen. Hat sich aber bereichert mit mehreren Milliarden. Und zu sagen, oh, da habe ich nichts mit zu tun, ich habe das ja alles abgegeben.
Die Trader für ihn müssen ja im Weißen Haus sitzen, damit die zuerst hören, was er eigentlich dieses Mal an Sachen rausschreibt.
Und das ist so illegal, das ist kriminell. Und damit müssen wir fertig werden. Kann man lange drüber reden, lohnt sich nicht. Jetzt kriegen wir keinen Boomtop, jetzt müssen wir fragen, was machen wir. Und ich würde meinen, dass wir im Bereich der Hightech werden, Nvidia kommt morgen im Ergebnis raus. Nvidia kriegt in den nächsten paar Jahren einen Druck. Und zwar der Druck kommt wieder von Japan, von China. Die Chinesen haben Open Source, nicht wahr, Artificial Intelligence eingeführt und sagen, wir wollen, warum? Die Logik ist sehr simpel. Man sagt, wenn wir unbedingt einen Bezahlservice haben, dann müssen wir alles zu uns halten. Darf es nicht rausgehen, wollen nicht das bekannt geben. Damit kann man Geld verdienen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es vielleicht produktiver, wenn ich den Leuten zeige, was ich habe und sage, pass auf, ihr könnt alle mit euren Ideen hineinkommen. Ihr könnt alles freimachen und sich angucken, wo es hingeht. Damit kriegt man von der Technologie her gesehen, ich glaube, man kann fast sagen, nachweislich größere Erfolge hin.
Weil ja, wobei mittlerweile China schon ein bisschen wieder zurückrudert für seine 3 Open-Source-AI-Modelle. Es sind 2 schon wieder ein bisschen eingeschränkter. Nochmal schnell einen Satz zu Nvidia. Berichtet morgen Abend. Die Zahlen werden gegen 22.20 Uhr deutscher Zeit kommen. Die Analystenkonferenz ist gegen 23 Uhr. Und der Visible Alpha Consens liegt beim Quartalsumsatz bei rund 92 Milliarden US-Dollar. Steigen wir ein in Hörerfragen. Frage 1 von Holger. Guten Tag, ich bin mit 3% bei SAP investiert und habe bei 187 Euro Kurs plus 27%, Frage ist relativ simpel, halten, absichern oder verkaufen. Ich schaue jetzt gerade mal, also Montagsschluss, SAP war 187,20. SAP hatte zuletzt einen Cloud-Auftragsbestand von 22,9 Milliarden Euro gemeldet, plus 27%, Cloud-Umsatz plus 22%. Das passt ja eigentlich wunderbar zur Holger-Frage, diese Statistik.
Richtig gut, wer meine Meinung kennt. Ich bin kein Techniker, ich bin nur Beobachter und Stratege und schaue mir an, was Analysten sagen. SAP wurde ja gemunkelt, das war so der Eindruck von denen, die unter die Aktien verkauft hatten. Teuerste Aktie oder der höchste Wert ist die Aktie am deutschen Markt gewesen. Und dann hieß es, SAP verliert durch AI oder durch künstliche Intelligenz. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben ein wunderbar aufgebautes System in den letzten Jahrzehnten aufgebaut. Die haben ein Kundennetz, second to none, was sie kontrollieren oder beeinflussen können. Und KI hilft ihnen, effizienter zu sein in der Betreuung ihrer Kunden und ihrer Produkte. Und damit sind sie Profiteure. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Ich habe die Argumentation von den sogenannten Fachleuten aufgegriffen und finde die auch vernünftig. Die leuchtet einem auch ein. Jetzt muss man sich Folgendes fragen nur, weil wenn man jetzt die SAP sich anguckt. Wer hatte den Mut, als die Aktie total heruntergeknüppelt war? Die war ja eingebrochen par excellence. Wer hat da den Mut gehabt zu sagen, die Aktie ist kaufenswert? Das ist für mich immer der Litmus-Test von einem Strategen oder einem Fondsmanager. Wir waren ja in der Spitze gewesen, wenn man nur das Jahr nimmt. Ich war mal bei 240 gewesen. Ich bin im Moment mal Spitzensatz war hier. Ich gucke das bei mir in meinem kleinen Kopf. Ja, 240 Euro. Ich bin knapp 250 Euro gewesen. Wenn man jetzt den 5-Jahres-Chart nimmt, ist genauso mal ein bisschen mehr. Da sind wir 270 gewesen. Das war aber auch nicht zu lange her. Da kommen wir hin auf das Jahr 2025. Anfang 25 waren wir fast 270. Waren dann runtergekommen hier in der Tiefsphase, jüngstens hieß aber 125. Also wir haben hier einen Aderlass gehabt, der war horrend, über 60%. Und wer hat den Mut zu sagen, dann, wenn man so weit runter sagt, ja, eben das kaufen, das wird nicht am Tiefstum gekauft, das kann man im Nachhinein dann nur feststellen, also sich einzukaufen. Und das hat sich in der Zwischenzeit gelohnt, das Ergebnis von unserem Mitglied spricht ja für sich selbst, was hat er gesagt, 27% zu haben, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, die Börse macht in einem Jahr 9%, mit 27% das Dreifache. Das ist also nicht uninteressant. Wie geht's weiter? Ich glaube, sie kann auch durchaus mehr bringen hierbei. Das ist nicht das Ende der Phasenstange. Auch wenn Analysten, jetzt muss ich ein bisschen mich gegen Analysten wehren, stellen, die sagen, es sind noch gerade mal 10% drin hierbei. Ich glaube, die 200-Euro-Marke kann überschritten werden und nicht nur gerade um 1-2 Euro, sondern ein bisschen mehr. Aber das wird sich in den nächsten Zeit zeigen. Wer jetzt 27% hat, der kann nur Folgendes machen. Wenn sich an meine Strategie hält, das wird man mitunter ja auch vergessen, kann man auch in meinem Buch nachlesen. Wenn ich eine Aktie kaufe, von meinem Durchschnittskurs habe ich 25%. Ob ich jetzt 1%, 2% oder 3% maximal habe, spielt jetzt keine Rolle. Dann verkaufe ich ein Drittel. Warum? Weil das Dreifache ist dessen, was ich also normalerweise an der Börse knapp Dreifache kriegen würde. Also dann sollte ich nicht zu unbescheiden werden, nicht zu gierig werden. Und dann bei 35% plus verkaufe ich das zweite Drittel. Und den Rest sichere ich bei plus 30% ab. Und wenn ich das bei der SAP mache, würde ich gar nicht schlecht liegen. Wenn man Pech hat, verkauft jetzt also ein Drittel bei 27% plus, dann sagt man sich, okay, bei 35 nächste und den Stopp bei 30 und die geht gerade ein bisschen runter bis auf 30, dann habe ich die ganze Position verkauft mit einem Schnitt von 30%. Da liege ich doch nicht schlecht. 9% ist der Durchschnitt. Muss ich nur, ja, muss sich fragen, wie lange habe ich die Aktie gehalten? Wenn die Aktie nicht auf 30 geht, sondern geht von 35 auf 50, 60 und weiter Prozent hoch, dann ist das letzte Drittel, was meine Roulette-Karte, wie immer, meine Spielbankkarte ist. Und da kann ich den Stopp nachschieben, muss ja nicht gleich direkt verkaufen. Und im Extremfall, wenn sie dann wieder erwarten, auf 1000 geht, wäre ich ganz extrem, um das Beispiel kurz zu fassen, dann kampf ich bei 1000, dann habe ich meinen Stopp bei 700 gesetzt. Und wenn ich bei 700, wenn zurückkomme, verkauft habe, habe ich zwei Drittel meiner Position bei 30 Euro gehabt. Das letzte Drittel bei 700. Dann kann sich jeder ausrechnen, dass der Durchschnittskurs also weiter doch ein paar hundert Prozent gemacht hat. Das ist eine normale Strategie, Risiko und Chancenabwägung. Ohne Emotion. Das sollte man mit dem Auge behalten. Das heißt, wer es jetzt hat, ein Drittel raus, hoffen, dass es weitergeht. Aber wenn jetzt die Aktie kippt und man ist halt jetzt bei 27 raus im ersten Drittel, dann sollte man die restliche Position bei 20% absichern. Spätestens bei 15%, sodass man nie wieder ins Minus kommen kann. Das wäre also die Strategie, kurz zusammengefasst, wie es in meinem Buch auch steht.
Vielen Dank. Nächste Clubfrage. Sie kommt von Manuela. Geht im Prinzip Richtung Hebel versus Aktie. Welche Entscheidung sollte man da treffen? Hallo Heiko, mich würde interessieren, woran du festmachst, ob du mit einem Hebel oder einem Kauf der Aktie einsteigst. Warum hast du zum Beispiel bei der einen Empfehlung den Hebel von Vonovia empfohlen statt die Aktie? Die Frage geht weiter. Und woran machst du einen guten Hebel fest? Jetzt geht es nochmal ins Detail. Ich habe letzte Woche zum Beispiel, statt erneut in die Infineon-Aktie einzusteigen, den Hebel, ich sage das nochmal in aller Ruhe, WA3 EAW.
Nochmal WA3
EAW.
Ich habe jetzt den vierten Buchstabe, was war der noch, okay. Der 3?
Ein E, ein Emil.
E und dann?
Anton.
Eben.
Und dann Wilhelm.
Also WA3 EAW.
Ja, genau. So, ich lese den Satz nochmal weiter. Mit einem Einstieg von 15,31 gekauft und bin mir jetzt unsicher, ob das so sinnig war. Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, Manuela. Noch ein Kommentar von mir, während du nachschaust. Die Halbjahreszahlen bei Vonovia zeigen ja weiteres Wachstum im Mietgeschäft, also rund 700 Millionen Euro Verkäufe. Und bislang etwa 4,4 Milliarden Euro Refinanzierung in 2026. Die Prognose wurde bestätigt. Genau deshalb ist ja Manuelas Frage interessant, warum Hebel statt Aktie? Also haben wir einen richtigen Strauß an Fragen.
Das Folgende ist, ich habe ja sehr viel mit der Aktie gemacht bei Infineon. Eine Aktie gekauft bis zu 3% immer wieder zwischen Mitte 20 bis Mitte 30. Und dann kam ja der Durchbruch in relativ vieler Zeit, in wenigen Wochen, dass wir dann bis auf die 90-Euro-Marke gingen. Wann das kommt, wann es mal los ist, weiß man es vorher nicht. Man muss eben nur vorbereitet sein, dass man auch investiert ist. Wenn man sich es jetzt anguckt, bei Infineon zum Beispiel, ist es vollkommen richtig, was sie da gemacht hat. Bei dem Schein, was hat sie bezahlt für den Schein nochmal?
15,31 Euro.
15,31 Euro. Also viel besser kann keiner liegen dabei, nicht? Das ist, was sie eine klare Entscheidung gemacht hat. Man hat hier gesehen, finde ich mal ganz schnelle Analyse. Ich war Doppeltopf im Juni haben wir gehabt, um die 48 herum. Wir sind vorher deutlich zurückgekommen. Moment mal, wir haben hier das. Ich will noch mal ganz kurz in ein Jahr den längeren Chart gucken. Das war der, wir reden ja hier vom Hebel und nicht von der Aktie. Doppeltopf da gewesen. Jetzt sieht es so aus, dass ich hier meine, wir kommen also von 48 vom Hebel, muss man sich überlegen. 48 war es eingebrochen bis auf 14. Und ich würde sagen, hier, wer es noch nicht hat, übrigens, der kann sofort sich einen Hebel von Infineon auf dieser Basis kaufen. Ja, meint dann durchaus interessant. Gestern ist gerade mal 7,5% gestiegen. Hebel steigen und fallen ein bisschen mehr. Aber wenn er einen Hebel nimmt, dreifacher Hebel fair hier, also dass man das Dreifache nimmt. Das heißt, einen Hebel nehmen, der das Dreifache bringt und nicht etwa das Vier- oder Fünffache. Ich nehme immer konservative Hebel. Also die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts wäre relativ gering. Aber den Hebel, die hat, kann so gut halten. Dann abwarten, ein bisschen nicht nervös werden. Das sehen wir so häufig bei Anlegern und auch bei ihr jetzt, dass man wird nervös, wenn es sich sofort in die gleiche Richtung geht. Man kauft und man erwartet beim Hebel, es geht gleich nach oben. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Hebel sind Risikoanlagen, deswegen bin ich da maximal 5%. Aber wer ein sehr spekulatives macht, bis zu 10%. Das Maximale, was man investiert am Hebel, ist 0,5%. Und wenn ein Hebel wertlos wird, das passiert in 25% der Fälle, meine Kalkulation bei den Hebeln, die ich habe, dann kaufe ich meist, wenn die Umstände für die Aktien nach wie vor gut sind, wieder nochmal einen Hebel. Auch wieder, ich war Abstand 30% und sage dann, das riskiere ich nochmal. Und in den meisten Fällen, ich würde sagen, in 80% der Fälle ist der zweite Hebel dann schon eine Position, die man, mit der man Geld verdienen kann. Und in Ausnahmefällen kann man dann sogar eine 10-, 20-fachung bekommen. Das ist eine ganz simple Zusammenfassung der Hebelstrategie. Mit Hebeln kann man Geld gewinnen. Man schläft unruhig oder wer unruhig ist, der nervös ist, der macht nicht sagen. Genau wie die Anleger bei uns ja, die meisten auch Clubmitglieder immer noch bei mich zeigen, wenn sie eine Aktie kaufen, dann fühlen sie sich unwohl, wenn die Aktie fällt. Ja, ich springe doch an die Decke. Ja, toll. Wieder mal 15%, die Aktie ist gerade gefallen. 30% vom Höchststand, oder 20. Ich fange an zu kaufen. Und dann sage ich, das Schönste ist, wenn sie weiter fällt. Ich muss es immer wiederholen. Das Schönste ist, wenn sie weiter fällt. Ich möchte ja 3 Tranchen haben. Bevor ich 3 Chancen kaufen kann, muss die Aktie nochmal von meinem Einstiegskurs, nicht wahr, muss sie fallen nochmal von dem ungefähr 30%. Dann haben sie da natürlich jeder normal, Mensch, würde sie vielleicht, dann warte ich doch, bis sie 30% gefallen ist. Ja, was passiert denn, wenn sie nicht 30% fällt? Ich habe gar nichts gekauft. Dann sage ich, ich habe es gesehen, dass ich fahre, war schon mit dem Kaufniveau, habe noch gewartet und noch gewartet und noch gewartet und jetzt ist er 100% im Plus. Ja, mein Gott, ich habe nur hingeguckt. Zuschauen an der Börse, Zuschauer gewinnen nie. Zuschauer können nur den Spielverlauf verfolgen, aber haben nie das Gefühl, dass sie auf der Gewinnerseite sind. Und das muss man, muss eine Strategie fahren. Und wer zum Beispiel sagt, ich mache diese antizyklische Strategie von Heiko Thieme nicht, auch in Ordnung. Dann wird er halt Trendfollower. Dann sieht er zwar nur Ärschen, ich weiß, was hinterherläuft, aber es spielt keine Rolle. Er kann dennoch Geld verdienen. Aber ich sehe eben gern Gesichter als Antizykler, sagen Gesichter sind mir interessanter in der Interpretation. Und dann muss man sich fragen, wer ist, es gibt auch Personen, die können nicht antizyklisch handeln. Das widerspricht denen. Die werden immer wieder nervös. Und wer bei euch jeden Tag sein Portfolio anschaut, macht schon einen Riesenfehler. Gelegentlich mal einmal in der Woche reicht, aber wir machen unseren Krypto auch nicht jeden Tag. Ich war gut, ich habe die Tageshotline jeden Tag für die, die wirklich aktiv sein wollen. Aber es reicht wirklich aus, dein Portfolio einmal in der Woche so gelegentlich anzuschauen. Und das ist auch ausreichend. Das bitte nicht missverstanden zu werden. Ich gucke mir meine Börse 2-3 Mal im Jahr oder alle Vierteljahre mal an. Spielt keine Rolle. Ich habe bei meiner Frau ihren Pensionsplan mal gemacht. Nicht mal. Er fing an, glaube ich, um 2000 war es herum. Ich habe noch nicht einmal eine Veränderung vorgenommen. Ich habe den Lumen hingelegt und ich warte ab. Also jetzt ein paar 100%, was 1000% im Plus. Interessiert mich auch gar nicht, weil ich sage, ich bin damals war für mich der Technologiesektor, seitdem gucke ich an, da mache ich weiter. Wie häufig hätte ich sagen können, 30%, gefahren, jetzt muss ich rausgehen, ich muss Steuern zahlen und so fort. Da habe ich gar kein Problem. Die Sache läuft weiter. Und der Technologiesektor wird weiterlaufen, weil ich jetzt nicht auf eine Einzelaktie setze. Das hat natürlich spezifisch das Risiko des Gruppenrisikos, einen Wert nur dabei zu haben, wie Warren Buffett bei Apple einstieg. Da war es sehr gut, hat mittlerweile seine Position deutlich reduziert übrigens. Aber das war ein Riesengewinner für ihn. Aber wenn ihm das nicht liegt, der liegt ihm in einen Technologiefonds an. Dann sind die ETFs dafür da. Das ist die Möglichkeit. Wir haben die meisten Möglichkeiten. Weil lasst euch, und das wäre meine klare Empfehlung, lasst euch nicht vom Tagesgeschäft nervös machen. Wenn ich vorhin sagte, weil vorhin Bernecker sagt, 9 Milliarden, nicht aber fast 10 Billionen, nicht Milliarden, das ist ja Kleingeld, 10 Billionen werden abtauchen. Das ist meine Summe. Ja, wenn das passiert, ist doch fantastisch. Das Schönste an der Börse ist für einen Antizykler, wenn Aktien fallen. Dann habe ich eine Chance, mich einzukaufen. Nicht Crash 87. War das schönste Kaufniveau, was man überhaupt hatte. Also, ihr müsst euch mental einstellen und sich euch dann nicht durch andere Meinungen auseinanderbringen lassen. Was bringt dann auf die Oracle-Aktie hinzu? Nicht wahr? Was machen wir mit der Oracle-Aktie? Stark gefallen. Jetzt muss man sich fragen.
Warte doch mal. Wir haben nämlich eine höhere Frage zu Oracle. Dann passen wir die gleich mit rein. Die kommt von Markus. Oracle als klassischer Antizyklus-Test. Also was ist von der Oracle-Aktie zu halten? In der Presse hört man immer mehr Andeutungen, dass diese Firma es zunehmend schwieriger hat, neue Kredite für ihre AI-Investitionen zu bekommen. Sollte man diese Aktie weiterhin halten oder eventuell mit Verlusten verkaufen? Jo, ich habe mal nachgeguckt. Oracle operativ boomt ja die KI-Nachfrage logischerweise. Finanziell wird es deutlich anspruchsvoller. Oracle meldet zum Geschäftsjahresende, also vertraglich zugesagte auskünftige Umsätze, also als Fachkennzahl RPO, von 638 Milliarden US-Dollar plus 363%. Gleichzeitig war der freie Cashflow im Gesamtjahr mit minus 23,7 Milliarden US-Dollar negativ. Oracle, wo steht die Aktie? Was ist deine antizyklische Strategie?
Die Aktie ist deutlich gefallen. Das hat eine Chance. Und wenn man jetzt den Chef von Oracle nimmt, der ja nun seit Jahrzehnten das Unternehmen hat, vor gut einem Jahr war er der reichste Mann der Welt für eine Woche. Er hat also nicht so viele Fehler gemacht, reichste Mann der Welt zu sein. Er hat selbst mehr gehabt, nicht wahr, als Elon Musk. Und ich würde bei Oracle sagen, das ist eine Kaufchance. Ja. Soll ich mich jetzt gegen alle Analysten wehren, die sagen 75% plus? Alle Analysten liegen schief, nur Heiko Thieme, der keine Ahnung hat von Halbleitern und von dem genau, was Oracle macht, weiß nur, was ein Technologiewert. Soll ich mich dagegen stellen, Oracle muss man verkaufen und dann noch mit Verlust? Ich würde den Heiko Thieme steinigen, wenn ich jetzt verkaufe und die Aktie nachher 75 oder 100% im Plus in ein oder zwei Jahren. Deswegen für mich bin ich auf der sicheren Seite als Stratege, nüchtern kalkuliert. Oracle wird vielleicht einen gewissen Margendruck mal haben, aber die sind gut aufgestellt. Ein Riesenunternehmen. Und jetzt die Frage, wann hat denn Heiko Thieme Oracle gekauft? Das wäre für mich immer der Test. Ich hatte jetzt, wenn ich mir den Kursverlust und den kostenlangen Verlauf anschaue, war ich dabei, als die Aktie auf dem Spitzensatz sagte, jetzt müsst ihr Oracle kaufen. Ich glaube, das war nicht bei mir der Fall. Nicht? Die war bei 250 gewesen, sind auf 115 gefallen, über 60% verloren. Die war früher der Spitzenkursseite gewesen. Und dann war ich da gewesen, als ich jetzt an der Spitzenkurs war, sie bei 345. Wenn ihr mir zeigen könnt, dass ich es bei 345 empfohlen habe, ja? Die Oracle. Die Oracle muss man jetzt haben. Dann würde ich sagen, geh ich doch raus aus dem Club. So einen Schwätzer brauche ich doch gar nicht. Warum? Und warum? Weil sie vorher, ein paar Wochen vorher, das war etwas, ich gehe jetzt auf das letzte Jahr zurück, Frühjahr letzten Jahres, da war sie bei, wie jetzt, so bei 100, bei 100, knapp 120. Dann sagst du, von 120 auf 345 steigt. Und zwar, das macht innerhalb eines, vor ein paar Monaten, vergangenen Jahres. Und dann kommt der Mann Heiko Thiele, ich klassifiziere mich jetzt selber, und sagt, das ist ein klarer Kauf. Sag ich, wo waren sie denn, als sie bei 120 waren? Da war sie nicht zu kaufen. Nein, hätte man doch verkaufen müssen, nicht? Da war sie gerade gefallen. Für mich ist es immer entscheidend, was hat der Mensch vorher gesagt? Da gibt es ja ein paar Sachen, die man kritisieren kann. Nehmen wir mal die Gerresheimer-Sache. Viele Leute gefragt haben, oh, Gerresheimer für mich schon, die Sache ist vorbei, nicht wahr? Gerresheimer, es gab so viele Gewinner dazwischen. Gerresheimer wurde von mir mal empfohlen, weil sie eine Übernahmemöglichkeit hatte. Da wurden Übernahme gewunkelt um die 100, 110 Euro. Und bei 80 oder 70 Euro kann man noch was kaufen. Warum nicht? Das hat sich als nicht richtig erwiesen. Die Übernahme fand im Endeffekt nicht statt. Gut, dann fällt das weg, die Aktie fällt dementsprechend. Aber dann ist sie weitergefallen. Was habe ich gesagt, als sie bei 13 oder 16 war? Wenn ich da gesagt hätte, nehmt den Gewinn mit, den Verlust mit, würde ich mich auch steinigen. Weil ich würde nie in so einen Club eintreten, wo einer schwätzt, oben an der Spitze, oder kurz vor der Spitze, sagt er kaufen. Begründung war Übernahmemöglichkeit. Hat sich nicht als richtig erwiesen. Kauft maximal 2 oder 3% sich ein bei der Aktie. Nicht wahr? Und dann würde bei 13 sagen, jetzt verkaufe ich. Das sind für mich die Katastrophenanalysten oder Strategen, die ich habe. Seid konsequent, kauft antizyklisch euch ein. Und wenn man dann die Gerresheimer heute ansieht, die hat noch mal 100% vom Tiefpunkt gemacht. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass jeder beim Tiefpunkt gekauft hat, aber da konnte man Geld verdienen. Und die SMA, Solar, auch eine Sache, die ich vor langer Zeit genannt habe, war Begründung, Management kauft Aktien, da war sie bei 40. War sie schon deutlich gefallen und oben hieß es, da gab es einige Stimmen, die sagen, auch SMA, die haben ja auch keine Technologie, das ist ein Ramschladen. Ich habe durchgehalten bei der. Die war dann auch unter der 20-Euro-Basis. Guck mal, wo sie jetzt steht, in den 60-Plus-Zahlen. Man muss eine gewisse Geduld haben. Und das ist noch, das Gleiche noch, bei Intel, nicht?
Und noch eine Technologie, ja auch, und noch ein Technologiehinweis. Meine Solaranlage hat SMA-Wechselrichter und die laufen seit 20 Jahren. Ich muss sie einmal im Jahr abstauben. Perfekt eigentlich.
Wenn du das so siehst, da kann man doch nur sagen, es ist auch gewisserweise mal durchhalten. Und dann die Intel-Aktie. Intel war das teuerste Unternehmen der Welt, Halbleiterwelt, der Welt, Spitzenunternehmen, wurde vom Management im Grunde genommen falsch gesteuert, weil man plötzlich nicht den neuen Trend erkannt. Da muss auch Trendwechsel, also nicht an neue Trends gewöhnen. Genau wie die AI. Wer heute die KI oder AI ignoriert, macht den Riesenfehler in meinen Augen. AI und KI gibt es noch in 30 Jahren. Wenn ich nicht mehr da bin, wird dann KI ist da. Das wird es so viele Dinge verbessern. Ja, sie wird Arbeitsplätze umstrukturieren. Ich will sie abschaffen. Also wie in der Landwirtschaft, ich habe dann häufig genug gesagt, im letzten Vierteljahrhundert, der 19. Jahrhundert, ich war wie 1870 bis 1900, nicht wahr? Da waren 98% der Arbeitskräfte arbeiteten in der US-Landwirtschaft. 98% war auch ähnlich in Europa, sehr stark. Trotz der Industrierevolution, die begonnen hatte. Ja, und heute ist es so, 2 bis 3% arbeiten in der Landwirtschaft und sie ernähren mehr Leute als je zuvor. Das ist eine Umstrukturierung. Das muss man einfach mal miterleben. Da gibt es Umwälzung. Das ist ja die Börse. Die Börse zeigt uns neue Trends an, neue Wege an. China war undenkbar vor 60 Jahren. China, wenn man sich anguckt, Mao Zedong, hat auch kein Mensch geglaubt, dass China heute der Weltmarktführer im Autosektor und anderen Sektoren, im Robotsektor ist. Diese Veränderung, die muss man versuchen mitzumachen. Nein.
Nächste Hörerfrage kommt von Carlos Huber. Liebes Börsenradio-Team, lieber Heiko, diese Woche geht meine Frage in den Rohstoffbereich, nachdem mein Goldinvestment per nachgezogenen Stop-Loss ausgestoppt wurde. Interessiert mich eure Meinung nun auf den anziehenden Goldmarkt mit einem Goldhebelprodukt zu reagieren? Viele Analysten sehen in den kommenden Wochen und Monaten Aufwärtspotenzial. Seht ihr das ähnlich und welches Hebelprodukt haltet ihr für interessant? Während du mal guckst, gehe ich mal in Gold hinein. Gold notiert heute früh um die 4.640 US-Dollar je Feinunze und hatte zuvor im Prinzip den höchsten Stand seit mehr als 3 Monaten, wenn ich mir den Chart anschaue. In der vergangenen Woche war Gold um mehr als 5% gestiegen. Das sagt mir jetzt der Market Screener Saudi Arabia. Also, Heiko, Gold steigt, obwohl Aktie nahe Rekord stehen, wenn gleichzeitig Risikoanlage und das sichere Hafen gesucht werden, wem glaubt der Markt eigentlich mehr? So, jetzt gibt es ganz viele Fragen. Und viele Grüße von Carlos. Das ist der, der Heiko Thieme auf dem Rad zur Arbeit hört.
Gut. Ja, Carlos, das Folgende ist, schau dir doch da mal das Chartbild an. Ich bin kein Chartist, aber Chart schaue ich mir dennoch an. Wenn man den Goldpreis sieht, braucht man ja nun so nicht jetzt Monate zurückzugehen. Gehen wir nur auf den Juli zurück. Im Juli hatten wir hier einen Tiefpunkt, da nehme ich die Barrick Gold nicht, weil da war sie bei 29 Euro, knapp 30 Euro. Und war vorher gewesen, ich war bei 36 plus. Wenn ich jetzt komme von knapp 30 Euro und bin also jetzt gerade mal knapp sechs Wochen lang und bin jetzt bei 41, von 29 bis 41, das sind also 11 Punkte, dann muss ich sagen, das sind ja schon 35%. Ja, das ist auch schon mehrere Jahre Durchschnittsperformance der Börse an mir vorbeigegangen. Und jetzt zu sagen, was kann ich jetzt machen? Man sollte jetzt im Hebelprodukt machen, könnte man tun, aber ich habe dir Barrick Gold empfohlen, das ist ja nur die Aktie, die ich nehme, da gibt es auch die Newmont oder die Barrick, nicht Gold, sondern Barrick Mining heißt sie nun, jetzt heißt es bei mir halten. Wenn jetzt jemand einsteigen will auf dem hohen Niveau, kann man jetzt sagen, wenn ich einen Hebel nehme, einen Hebel, der 30% Abstand hat, das würde also 30% von 41, wäre jetzt 12 Euro, da komme ich auf 29. Würde ich sagen, dieser Hebel, wenn er entfällt oder sagen wir, wertlos wird bei 29, würde ich sagen, das ist ein relativ sicherer Hebel, nicht garantiert, aber sicherer Hebel, den kann man nehmen stattdessen. Stattdessen sage ich, kaufe jetzt noch die Aktie. Was ist die Aktie noch möglich drin im Wert, wenn man sich da wiederum an Fachleute, sogenannte Analysten sich verletzt, die sagen, da sind nochmal 12% drin. Das würde mich ja nicht sehr reizen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr drin. Das kommt darauf an, wie schlecht die amerikanische Regierung weiter ist, wie hoffnungslos ihre Politik ist und dass man dann den Zuschluss beim Gold tut. Aber wird jetzt der Goldpreis auf den Mond gehen? Nein, das wird er nicht tun. Gold ist ja auch in meinem Buch beschrieben worden, ist eine relativ schlechte Anlage, aber eine beruhigende Anlage. Schlecht im Vergleich zum Dow Jones. Denn der Dow Jones von 1896, als er am 26. Mai notiert wurde, bei knapp 41 Punkten, wenn man die Dividenden mit hineinrechnet und sagt, was hat das Gold damals, war bei 20 Euro, Dollar, die Feinunze, was sich heute anguckt, also kann man sagen, okay, das hat ja, ein bisschen mehr als 200, das hat 200-fache gebracht, aber von 41.000 hier auf 53, von 41 Punkten auf 53.000 zu gehen, ist natürlich deutlich mehr, wenn man Dividenden einrechnet, müsste der Goldpreis heute so zwischen 150 bis 250.000 stehen. Das wird er nicht tun. Also das nur als Vergleich nehmen. Aber dennoch halte ich Gold für interessant. Bis zu 5%. Manche sagen 10% ist mir schon ein bisschen viel, aber kann ich auch noch tolerieren. Aber mehr nicht. Wenn einer sagt, ich kaufe nur Gold. Gold bringt keine Zinsen ein. Ich erkenne keine Rendite und nichts. Man kriegt keine Produktivitätssteigerung. Meine Gold ist ein Angstelement. Verunsicherung, ich weiß, die Fiskalpolitik der Länder nicht stimmt. Aber als Beimischung, ja, und als Beimischung nehme ich dann im Gegensatz zum physischen Gold, was ich selten nehme, nehme ich dann eben die Aktien, weil die Aktien das Dreifache beim steigenden Kurs bringen. Beim fallenden Kurs irgendwie soll das Dreifache verlieren, das muss man wissen. Zurzeit sind wir im Aufwärtstrend, bei der jetzigen amerikanischen Politik, und ich sehe keinen Grund zu sagen, die US-Politik aus dem Weißen Haus wird sich in den nächsten 12 Monaten verändern, denn da ist Trump immer noch drin mit seinen irrationellen, nicht wahr, Äußerungen. Da würde ich sagen, Gold kann seinen bisherigen Höchststand wieder erreichen. Würde es jetzt auf die 10.000-Marke gehen, nicht wahr, 10.000 Dollar, das würde ich für sehr unwahrscheinlich halten. Aber ich würde bei Barrick Gold weiterbleiben. Wenn ich jetzt Barrick Gold nicht kaufe, sage ich, kenne ein bisschen spät für die Aktie, vielleicht jetzt ein Hebelprodukt nehmen, weil ich nur 0,5% investieren muss. Wenn ich die Aktie kaufe, lege ich immer mit 1% an. Also kleine Kapitalbildung kann man machen, aber man läuft jetzt im Trend hinterher. Ich mache als Antizykler gerne, wenn es gegen den Trend ist, wenn es gefallen ist. Also das sollte man dabei wissen. Also zurzeit heißt es bei mir, bitte haltet eure Barrick Mining weiter. Ich war, aber warten wir mal ab, wenn es wieder runterkommt, dann kann man wieder was kaufen und sichert euch den Gewinn, wer eines 30% hat, der sichert seine Position ab bei 25%. Ich war und sagt, da geht's so raus, wenn sie wieder runterkommt, dann habe ich 25% gewonnen. Also so betrachte ich die Strategie. Das heißt, ich gucke nicht auf den Pfennig, ich gucke nicht auf jedes i-Tüpfelchen, sondern auf das Konzept. Und damit, glaube ich, fährt man weitaus besser, weil man weniger Emotionen dabei hat.
Heiko, vielen Dank erstmal für die Beantwortung der Clubfragen. Welche Aktien fallen dir in dieser Woche noch auf?
Ja, unter der Warnung, wir könnten also in den nächsten 4 bis 8 Wochen auch mal eine Ablösung bekommen, die uns nervös macht, würde ich meinen, dass ich hier so auf ein paar Nebenwerte setze. Und zwar Nebenwerte, die da Kaufinteresse aus amerikanischer Sicht zeigen. Da gibt es einen Wert, den ich heute gerade in die Mehrung geguckt hatte, nicht aus die Stabilus. Stabilus macht Federn und andere Dinge. Ich verstehe nicht genau das ganze Konzept von denen, aber die sind im Automotivsektor und im Technologiesektor tätig. Sind damit auch führend, die Stabilus. Und würde von der Seite her sagen, hier kann man mit der Symbolis hier übrigens die wenn die Stabilis-Aktie hat, die STAB1L, ist sie nicht wahr, und hat zurzeit hier eine folgende Konstellation. 17 Euro Stabilis würde ich die erste Tranche kaufen, und zwar insgesamt nur 1% machen, weil sie weniger als eine halbe Milliarde hat. Ich hatte bekannt wie ein Hebelprodukt. Aber beim Hebel nehme ich ein halbes Prozent, hier würde ich bis zu 1% nehmen, aber in drei Tranchen 17, 15, 12. Die Tranchen, die ich nehmen würde hier. Die gibt es die Möglichkeit, dass sich Amerikaner einkaufen und dass man hier tatsächlich also ein Potenzial hat, was 40% plus ausmachen kann. Und das würde von meiner Seite her der Grund sein, dass ich hier die Aktie kaufe. Soll ich ein Hebelprodukt machen? Ein bisschen illiquide kann man auch tun, aber ich würde hier mit der Aktie anfangen. 17, 15, 12. Potenzial 40% reicht für mich aus. Maximal 1%. Ist ein bisschen wenig, mehr kann ich nicht bringen, nicht wahr? Dann kann man eines nochmal in China machen, die XPeng. XPeng, bis vor 10 Jahren gab es das Unternehmen noch gar nicht. Und fing an, dann Autos zu bauen. Machen Autos in der weitesten Bandbreite und scheinen sich jetzt hier echt zu mausern. Und sagen kann, das Unternehmen kann jetzt eine gute Wachstumsrate haben. Das ist natürlich alles ein bisschen vage formuliert, aber anders kann man es gar nicht bringen. Das heißt, ich habe die A2QBX7. A2QBX7 bei 9,5 Euro. Ist deutlich gefallen von seinen Höchstständen, die wir gesehen haben. Hier bei Xpeng war hier an der Spitze gewesen. Das Mehrfache von denen, die war bei 26 Euro gewesen. Also, wenn man sie da sich anschaut, kann man nur sagen, ein deutlicher Rückgang. Und hier sieht man so eine gewisse Bodenbildung. Also, sie bauen gute Autos und die Zukunft wird von den Fachleuten als positiv angesehen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Deswegen kaufe ich mich bei 9,5 ein. Nächste Chance bei 8 und die dritte bei 6,5. Würde hier bei diesem Wert würde ich hier 1,5% machen zurzeit. Das wären die beiden Sachen. Also kleinere Werte, wenn man so will. Alles andere kann man weiter halten, aber bei dem bitte haltet euch, ich hoffe, ihr habt auch eure Infineon dabei. Ihr habt auch die Bayer dabei. Das sind so die Werte, die man weiter halten kann. Und wer VW hat, kann sie auch meines Erachtens weiter halten, sollte noch nicht aufgehen bei VW. Das ist eine gewisse Außenseiterposition, da gebe ich noch nicht auf. Und wo sehe ich die VW in den nächsten 9 bis 15 Monaten? Ich wäre nicht überrascht, obwohl ich dafür kein Haus und Hof erwerten würde, dass sie die 100-Euro-Marke erreicht. Begründung, warum? Dass man dann den Turnaround sehen kann. Wo kommt der her? Keinerlei Ahnung. Das Management weiß ja noch nicht mal, wo der Turnaround herkommt. Also wenn man einen Herzfaktor sehen, sie Deutschland in einem Jahr, hat auch keine Ahnung davon. Weiß doch gar nichts, was los ist, nicht? Weil da ich überlege, wenn ich jetzt mal auf die Politik gehe, jeden Tag zu überleben, nicht wahr? Die meisten sagen doch erst gar nicht mehr Bundeskanzler, das wird auf, geht nicht los. Aber unsere Landtagswahl, nicht wahr? Die AfD wird eine dominierende Rolle spielen. Also da genau Prognosen zu machen, das ist eine Zeitverschwendung. Man muss das betrachten, eingliedern. Aber die Frage ist, wie stehen wir am Jahresende? Habe eine Chance, bei 27.500 zu stehen. Ich sage nach wie vor ja. Werden die Zwischenwahlen ein das Aus für Trump bedeuten? Ich sage theoretisch ja, aber praktisch gesehen, dem Mann ist alles zuzutrauen. Der hat eine Irrationalität. Der hat auch, was er mit Kanada jetzt gerade verhandelt hat, wo das, also die Handelsverhandlungen sind jetzt auf Eis gelegt, nicht wahr? Es ist nicht Kanada, die sich querstellen, es ist Amerika. Heute sage ich, ach, ich mache mal Zölle 50%. Und beim nächsten sage, ach nee, ich habe mir alles überlegt, ich mache 150%. Und ich sage, ach nee, machen wir noch 300%. Weil das ist eine Regel, das weiß auch wieder Bessent gesagt hat, wir werden jeden angreifen, der mit Iran etwas handelt. Was wollen sie denn machen? China holt sein Öl von neben vom Iran. Will Amerika mit China brechen? Wenn das der Fall ist, dann investiere ich in China und nicht in den USA. Als Anlagestrategie, weil die für mich eine höhere Garantie der Berechenbarkeit geben. Amerika zurzeit ist unberechenbar und dennoch habe ich natürlich einige Werte auf der Liste, genau wie ich man hier, wie wir es gerade besprochen haben. Also da gibt es gewisse Dinge, die man auch machen kann, aber generell, Amerika will der Lehrmeister der Welt sein und hat sich zurzeit vor unseren Augen total abgebaut. Haben einen Krieg aus dem Nichts heraus kreiert in der Straße von Hormuz, haben damit Iran potenziell reicher gemacht, theoretisch, wenn die sagen, wir kriegen Zolleinnahmen von denen, wenn ein Schiff da durch passieren sollte, haben ihre Position total unterminiert, haben sich lächerlich gemacht in meinen Augen und das ist die größte Nation der Welt. In diesem Sinne würde ich sagen, bitte, man soll Amerika-Bashing nicht zu treiben. Ich lege natürlich auch in Amerika an, aber ich würde es nicht mehr als die Führungsnation für uns ansehen. Zumal wir keine atlantische Brücke mehr haben. Dann können wir das Thema noch. Ukraine bleibt eine offene Situation. Dennoch möchte ich die Ukraine weiterhin voll unterstützen, denn wir können die nicht einfach einen Bach runterlaufen lassen. Das ist nicht nur uneuropäisch, das wäre ein Desaster. Das ist die Situation. Schwierige 8 Wochen, aber auch mit vielen Chancen. Und das nächste Mal diskutieren wir wieder die Chancen.
Dann diskutieren wir die Chancen. Heiko, ich danke dir.
Bitteschön.
Politik, Wirtschaft, Börse und Aktienempfehlungen. Der Heiko Thieme Club. Börse hören mit Heiko Thieme.
Ich bin Heiko Thieme, Bestsellerautor und rationaler Optimist. Manche nennen mich auch Börsenlegende. In meinem neuen Hörbuch Erfolgreich zeitlos investieren nehme ich dich mit auf meine Reise durch über 55 Jahre Börsenerfahrung. Mit persönlichen Geschichten, bislang unveröffentlichten Einblicken und vielen Kommentaren. Noch mehr Heiko Thieme geht nicht. Jetzt hören.